Guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist Sascha Ballach. Wir sitzen hier in der Wohnung von Chris Mulzer. Guten Tag, Chris.
Hallo, liebe Sascha.
Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um uns...
Ja. Gerne.
Während du den Tee für uns zubereitet hast...
Leckerer Pu'er-Tee, damit wir überhaupt ein Wort über die Lippen bringen. Reinigt, klärt und zieht den Schleier der Müdigkeit von den Augen.
Ach, deswegen fühle ich mich so verändert.
Ja, so leicht und schwebend und kreativ. Und jetzt wären wir schon mitten im Thema, nicht wahr?
Genau. Also, während du uns den Tee zubereitet hast, habe ich mich ein wenig in deiner Wohnung umgesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass du eine sehr große Bibliothek hast, umgeben von...
Naja, 1000 Bücher sind noch keine große Bibliothek, das ist die Handbibliothek.
Für mich ist das groß.
Na gut.
Dabei ist mir aufgefallen, dass du auch viele schöne chinesische Möbel hast.
Richtig.
Und vor allem viele Bücher über NLP, Sprache, Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Dinge, die damit zu tun haben. Manche Sachen etwas abgefahrener als andere. Ja, daraus schließe ich einfach, dass du dich viel mit Sprache und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst.
Ja, in der Tat. Und zwar nicht nur in Büchern.
Sondern?
Naja, mein Beruf, meine Berufung sind die Veränderung, beziehungsweise das, was die Leute gemeinhin darunter verstehen. Und auf der einen Seite bringt die Zeitdauer der Beschäftigung natürlich eine gewisse Menge an Erfahrung mit sich. Und auf dieser Erfahrung, jetzt bin ich das 19. oder 20. Jahr selbstständig und beschäftige mich mit NLP. Und so eine lange Zeit und auch die Zeit, die ich vorher gelebt habe, ich bin jetzt 53 Jahre alt, da kommt schon ein bisschen was zusammen, wenn man sich sein Leben lang oder wenn ich mich mein Leben lang mit Veränderungen und mit der Sprache der Veränderung beschäftigt habe. Und selbstverständlich möchte ich, das bleibt bei keinem Menschen, der sich intensiv mit einem Thema befasst, aus, möchte ich mich mit dem theoretischen Unterbau befasst haben. Ich möchte etwas über Linguistik wissen, es gibt psychologische Werke, es gibt natürlich die ganzen hintergründigen Grundlagenwerke, vielleicht kommen wir ja später noch drauf zu sprechen, die Menschen geschrieben haben, die sich mit dem Modell von NLP beschäftigt haben, beziehungsweise die Grundlage, also diese Modeling, diese Sauggrundlage waren, Fritz Perls zum Beispiel, Virginia Satir, Milton H. Erickson, Gregory Bateson, Korsipski, Noam Chomsky, all diese Namen, von denen Richard Bandler und John Grinder gelernt haben und die teilweise nicht unwesentlich damit befasst oder das Modell von NLP indirekt gestaltet und beeinflusst haben. Und ich denke mir, wenn ich meine Aufgabe als NLP-Trainer ernst nehme, dann möchte und in meiner Welt, in meiner deutschen Welt, muss ich mich auch mit einem theoretischen Hintergrund beschäftigen.
Du hast jetzt mehrmals NLP im Zusammenhang mit Veränderung gebracht. Für mich und für viele andere ist NLP in erster Linie ein Kommunikationsmodell. Inwieweit hat das was mit Veränderung zu tun?
Ich sage jetzt mal als typischer Gegenbeispiel zur Theorie, und das ist jetzt ein Wort, das auch wieder aus dem Modell von NLP kommt. Zuerst, und ich habe mir das schon so angewöhnt, zuerst einmal möchte ich persönlich nicht von NLP sprechen, sondern vom Modell von NLP. NLP lebt nicht, NLP ist nichts Eigenes. NLP ist ein Modell, was Vorgänge in uns mehr oder weniger einfach erklärbar abbildet. Und Neurolinguistic Programming, Gehirn mit Sprache programmieren, wenn man so ein bisschen lax übersetzt. Meine Frage ist per se, Kommunikationsmodell, ja wozu? Wozu will ich kommunizieren?
Ich denke einerseits, um mich besser und mich meine Meinung, meine Wünsche besser an meinem Gegenüber mitzuteilen, aber auch meinem Gegenüber zu ermöglichen, sich besser mitzuteilen, beziehungsweise...
Ja, ist wunderbar. Du hast das im Grunde genommen schon gesagt. Meine Wünsche meinem Gegenüber mitzuteilen. Ein Wunsch bedeutet, dass etwas nicht so ist, wie ich es gerne hätte. der impliziert automatisch Veränderung. Ganz eine, also entweder wir kommunizieren im Alltag über unsere Befindlichkeiten, es geht mir gut, es geht mir schlecht, etc., etc., oder wir kommunizieren über unsere Wünsche. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus weiß ich, dass die Menschen, die zu mir in den Workshop, in das Seminar, in die Ausbildung, in wie immer du das nennen magst, kommen, mehr oder weniger unzufrieden sind mit der Lage, mit der Situation, in der sie sich in ihrem Leben befinden. Und für sich selber formulieren, wenn sie klug sind, und sagen, okay, das, was ich bis jetzt mit dem, was ich weiß, erreicht habe, hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt im Moment in dem Augenblick in meinem Leben stehe und nicht weiter. Ich möchte eigentlich viel mehr. Bis jetzt, und meistens hat es ja im Hintergrund etwas mit Stagnation zu tun und mit von mir aus Leid und all diesen ganzen negativen Geschichten. Ich will nicht mehr so weitermachen, moving away, also sich von etwas wegbewegen. Ich will nicht mehr, jetzt muss ich was verändern und jetzt, na, und jetzt gehe ich mal zum Chris. So, der macht dann schon. Und für mich in meiner persönlichen Lebenssituation, wenn ich zurückdenke, hat sich das Modell von NLP als eines der dramatischsten Hilfsmittel für meine persönliche Veränderung herausgestellt. Und wenn ich so einen Augenblick Revue passieren lasse und so die vielen Seminarteilnehmer überdenke, glaube ich, es gibt keinen einzigen meiner Seminarteilnehmer, der nicht mit irgendwelchen Wünschen, mit irgendwelchen Vorstellungen von Optimierung, mit Bedürfnissen zu mir kam und gesagt hat, so, das Modell von NLP soll mir jetzt helfen, zu kriegen.
Und wie kann einem potenziellen Seminarteilnehmer das Modell von NLP genau dabei helfen?
Ah ja, einfach. Er setzt sich hin, hört zu, fertig. Oder? Das ist es doch, was du wissen willst, oder? Also, verstehst du, das Interessanteste an meiner Tätigkeit ist die Naivität, möchte ich schon fast sagen, mit der die Leute zu mir kommen und sagen, so Chris, jetzt mach du mal. Ich lege mich quasi auf den Boden, steck den Kopf in den Sand, aber lass den Nacken noch frei, du darfst deinen Fuß draufsetzen. Ich tue ja alles, was du willst. Mach, übernimm Verantwortung für mein Leben, es wird alles gut werden. Und da sind sie natürlich bei mir genau am richtigen, weil dann werde ich zum Sadisten. Ich denke mir, jeder Mensch muss einfach herausfinden, wie er das, was er für sich Lebensgestaltung nennt, umsetzen will. Und ich helfe den Menschen dabei. Ich gebe, und jetzt sind wir wieder beim Modell von NLP, ich gebe den Menschen ein Modell der Veränderung, was sie tun können und wie sie es tun können. Die Entscheidung müssen sie selbst treffen und wo sie es einsetzen wollen, müssen sie auch selbst tun. Ich habe keine Lust und das geht auch über mein Vermögen, Menschen bei der Hand zu nehmen und zu sagen, so, jetzt tu das, dann tu das, dann tu das, dann tu das. Das wissen die Leute dann meistens frühzeitig schon selber. Also Veränderung in dem Sinne bedeutet in meiner Welt, den Leuten zuerst auch mal zu zeigen, dass Veränderung positiv sein kann. Oder ich fange noch mal einen Schritt früher an. Veränderung bedeutet zuerst einmal das Konzept der Veränderung für sich selber zu akzeptieren. Denn viele Menschen wollen genau das nicht. Viele Menschen sagen, ach, ich wüsste schon, wer sich um mich herum und wie sich die Welt um mich herum verändern muss, damit ich mich nicht verändern muss und alles bequem bleibt. Also nach dem Motto, alles muss sich verändern, nur darf sich nichts verändern. Jeder um mich herum muss sich verändern, nur ich will mich nicht verändern müssen. Und diese Tendenzen sind, muss ich ganz ehrlich sagen, in mir und in jedem von uns. Und das sind die Tendenzen der Ungnädigkeit. Wenn die Leute nämlich dann zu mir in den Workshop kommen, dann werde ich zuerst, also meistens sind es so die ersten 3 Tage, wo die Leute mitkriegen, oh wow, ich muss ja tatsächlich selber machen. Und meistens wird es auch mit diesem Modaloperator, also mit diesem Muss wahrgenommen. Und dann denke ich mir, ja, besser früh als nie. Und ich habe breite Schultern und ich nehme das gerne auf mich, dass ich dann angezickt werde und der Schuldige bin, dass ja tatsächlich die Leute anfangen müssen, sich zu verändern. Und das ist für viele, also jetzt habe ich immer wieder in den ersten 3 Tagen, dass die Leute zu sich finden und sagen, oh wow, ach so geht das mit der Veränderung.
Und wie ich das in der Vergangenheit ab und zu mal mitbekommen habe, war das nicht selten mit Schmerzen verbunden für den einen oder anderen.
Naja, ich bin zwar der festen Ansicht, dass Verändern nichts mit Leiden zu tun hat. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass ganz viele Menschen aus der Situation des Leidens und aus deren Sicht des genug gelitten Habens zu mir kommen und sagen, hilf mir, ich will nicht mehr leiden, aber dann für sich selber entdecken, dass es erst noch mal ein bisschen nicht genug ist und dass sie erst mal noch ein bisschen rauskriegen müssen, ob es nicht doch noch ein bisschen mit Leiden geht. Und denn es sind ja alles alte Muster. Und wenn jemand mal gelernt hat, in der Stagnation zu leiden, dann ist es natürlich ein fatales Perpetuum mobile, was ich nur zu gut kenne. Und ich stehe da mit der Fackel da. Und um es jetzt mal ein bisschen lax zu sagen, mach den Leuten, halt die dann unter den Hintern und mach den Leuten im wahrsten Sinne des Wortes Feuer unterm Hintern. Und, au, 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 das tut weh, das tut weh, das tut weh. Und sage ich, ja, und dann, aber, also, manche lassen sich lieber das Fleisch am Hintern anbrennen, bevor sie einen Schritt vorwärts gehen und sagen, so, jetzt habe ich einen Schritt vorwärts getan. Aber es ist ja nicht mein Leiden.
Stimmt. Das Modell von NLP ist ja ein Sprachmodell, zumindest teilweise.
Das Modell von NLP ist ein Modell, was sich mit Sprache unter anderem beschäftigt. Ja? Nicht nur, aber ja. Heißt ja Neurolinguistic Programming.
Genau. Wie kann mir oder dem geneigten Zuhörer die Sprache helfen, Veränderungen loszutreten, Veränderungen durchzuführen?
Ja, das Interview heißt ja die Sprache der Veränderung, Persönlichkeit bilden, das Leben gestalten. Sehr, sehr große, hochgejunkte Überfliegerthemen, sage ich jetzt einfach einmal, speziell für ein 50-Minuten-Interview. Wie Sprache verändern kann, ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn mir jemand sagt, du Arschloch, und ich raste aus und ich schlage dem die Nase kaputt und er ist mit der Nase zu Brei im Krankenhaus, dann hat sich sein Leben verhältnismäßig dramatisch verändert durch seine Sprache.
Ja.
So, das ist vielleicht jetzt ein etwas drastisches Beispiel. Vor allen Dingen ist der kinästhetische, in Anführungszeichen, also der spürbare Faktor noch mit dabei. Aber auf der anderen Seite, recht häufig ist es tatsächlich so, dass wir in Auseinandersetzungen die emotionale Basis dazu nutzen, uns aus einem verhältnismäßig neutralen Zustand in den Zustand des Leiders oder der ungewünschten Emotionen zu begeben, streiten zum Beispiel mit negativem Ausgang und hoher Emotionalität, das kennt jeder von uns, leider muss ich sagen. Und ich komme jetzt eben wirklich mal zu diesen Alltagseffekten der in Anführungszeichen negativen Veränderung. Häufig ist es tatsächlich so, dass uns die Auseinandersetzung mit unserer Sprache einfach vom Impact, von dem, was Sprache anrichten kann, überhaupt nicht bewusst ist. Und die Sprache der Veränderung, was mir immer wieder auffällt, ist zum Beispiel auf dem Spielplatz oder also Erwachsene im Umgang mit ihren kleinen Kindern. Ja, dazu hole ich vielleicht mal ein kleines bisschen weiter aus und bringe ein Beispiel. Du kennst die Sache bestimmt aus dem Practitioner-Training. Wenn ich dich frage, du sollst dir mal vielleicht für 10 Sekunden oder für 20 Sekunden keinen grauen Elefanten vorstellen. Das ist, um den Zen-Meister zu sagen, der kam, beziehungsweise der Schüler, der zum Zen-Meister kam und sagte, Meister, ich will Zen lernen, ich will Meditation lernen. Wie lerne ich das? Und dann sagt der Meister, du setzt dich hin und denkst, für eine Stunde lang nicht an die Wolke. Die Frage ist, geht das? Und die Auflösung ist im Grunde genommen, neurophysiologisch zumindest, es geht nur sehr schwer. Es geht über den Zustand der Erleuchtung. Wenn der Schüler im Zen den Zustand der Erleuchtung hat, kann er loslassen, kann sein Gehirn klären und kann im Zustand des Samadhi, der Erleuchtung, das Nichts erfahren. Bis wir dahin kommen, dauert es noch ein bisschen mehr als nur die Anwendung des Modells von NLP auf unser Gehirn, ganz wieder in Anführungszeichen gesprochen. Und einstweilen sind wir im Grunde genommen unserer neurophysiologischen Verarbeitung ausgeliefert, die uns zuerst einmal bei einem dieser Nichtse immer zuerst das, was da ist, vorspiegelt. Mit anderen Worten, um nicht an einen grauen Elefanten denken zu können, muss ich zuerst einmal an einen grauen Elefanten denken und dann etwas tun, damit das nicht ist. Das heißt nicht, dass ich mir aus meinem, also vor meinem geistigen Auge dann auflöse. Das heißt einfach nur, manche Leute machen dann ein Kreuz durch, manche Leute stellen das Bild ein bisschen weiter von sich weg. Also diese ganzen Submodalitäten, Untereigenschaften, mit denen wir bestimmte Bilder betrachten. Fakt ist, und das ist mir viel wichtiger, der Gebrauch des Wortes nicht löst in uns eine Strategie aus in die Richtung dieses Nichts. Wenn ich mir dann zum Beispiel überlege oder wenn ich höre, Markus, pass auf, dass du nicht von der Schaukel fällst. Was eine ganz normale Geschichte ist, was jeder Erwachsene 100.000 Mal schon zu seinen Kindern gesagt hat, dann denke ich mir, okay, wird dieses Kind da gerade wozu programmiert?
Sich im Grunde genommen vorzustellen,
von der Schaukel zu fallen. Von der Schaukel zu fallen und dann das arme kleine Kind alle neurophysiologischen Strategien zu aktivieren, nicht von der Schaukel zu fallen. In meinen Gesprächen mit vielen Trainern höre ich, NLP-Trainer, Wirtschaftstrainer, Coaches, höre ich sehr oft die Klagen, wie beschissen doch die Seminarteilnehmer gewesen wären. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir noch nie so gegangen. Das ist im Grunde genommen ein Armutszeugnis. Es gibt keine schlechten Seminarteilnehmer. Es gibt nur schlechte Trainer, die nicht mit den Leuten zurechtkommen können. Insofern muss ich sagen, kann kein Erwachsener von einem Kind verlangen, auf das implizierte Wort nicht in einem Satz reagieren zu sollen oder zu können. Das kann man von einem Kind in meiner Welt nicht verlangen. Jetzt wird's nur, und ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist mir auch sehr schwer gefallen, als ich das realisiert habe. Ich habe ja selbst einen Sohn, habe ich mich über Wochen und Monate hinweg bemüht, meine Sprache absolut frei von diesem Nicht zu halten. Das Problem ist, dass ich in dem Augenblick tatsächlich für mich selbst nachdenken muss, ja, was will ich denn eigentlich? Was ist es denn, was ich von meinem Sohn verlange? Das bedeutet, es ist natürlich unbequemer und jetzt es ist mehr Arbeit, weil ich für mich selbst eine Art von Klarheit haben muss, bevor ich kommunizieren kann. Und jetzt sind wir wieder also bei der Sprache der Veränderung. Das ist ja die große Herausforderung, die wir haben angefangen, Kommunikation und Sprache und Veränderung. Und all diese kleinen Muster, und das Nicht ist nur eines von vielen Mustern, die zuerst einmal darauf zielen, dass ich für mich selbst einen Prozess abgeschlossen haben muss, der meine Sprache so klar macht, dass mein Gegenüber etwas damit anfangen kann. Das heißt, aus der ganz normalen, sauberen Kommunikation im Alltag, und dafür bin ich berüchtigt, mit mir mögen sich die Leute nicht so gerne unterhalten, weil ich immer nachfrage und weil ich immer genau wissen will, weil das Spiegel meiner Gedanken sein soll. In dem Augenblick, wo ich sauber kommunizieren möchte, kann ich das Modell von NLP dazu nutzen, bei mir selbst einen Kommunikationsveränderungsprozess durchgemacht zu haben, der meine Sprache so säubert, dass ich klarer kommunizieren kann. Impliziert Veränderung. Und zwar zuerst bei mir.
Ja.
Ja. Und weiter.
Das bezieht sich natürlich dann erstmal auf die Veränderung meiner Art zu kommunizieren.
Ja, selbstverständlich. Also mit anderen Worten, daher kommt die Metapher mit dem Trainer und also zuerst einmal muss der Trainer sich überlegen, wenn mein Beruf die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten, sonst irgendetwas ist und ich gebe mir das Armutszeugnis und sage, ich bin nicht mal in der Lage, meinem Gegenüber Dinge zu vermitteln auf eine adäquate Art und Weise. Da kommen natürlich solche Aussagen wie, ach, das ist aber ein beschissener Seminarteilnehmer, der ist wieder total verbockt. Statt mir selbst zu überlegen, wie kann ich denn mein Training so spannend machen, dass die Leute ihre mögliche Verbocktheit komplett vergessen.
Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich anfange, das nicht zumindest sehr bewusst zu benutzen, ich mir auch selbst nicht mehr die Sachen vorstelle, die ich nicht machen will, sondern die Sachen, die ich machen will und sich schon dadurch mein Leben einfach durch die Veränderung meines Unbewussten verändert.
Ja, selbstverständlich. Das ist ja die ganze Geschichte dahinter. Das geht schon in so einem Practitioner-Training los. Da kann ich natürlich in dem Rahmen, in dem die Leute sich befinden, ein Setting machen mit Übungen und Ähnlichem, wo die Teilnehmer quasi gezwungen werden, zuerst einmal die neue Erfahrung zu machen und damit zurechtzukommen, was passiert. Also zu diskutieren oder mit anderen Leuten sich auszutauschen. Und ich bin auch bekannt dafür, neurophysiologisch Maßnahmen zu treffen, dass sich das auch im Unterbewussten auf eine bestimmte Art und Weise manifestiert und dass dann die Leute im Grunde genommen sich über die Einbahnstraßenschilder wundern und nicht mehr in der Lage sind, ausgefahrene Wege, die sie zu nichts bringen, von rückwärts irgendwo hinten durch die Brust ins Auge zu begehen und sich selber austricksen, indem sie plötzlich viel, viel, viel effektiver denken, ohne dass sie es eigentlich vorher gedacht haben wollen zu können. So, das war jetzt so ein kleines Sprachmuster, was dann daraus resultiert. Die armen Zuhörer, wenn sie fragen, hä, was hat er jetzt gemeint?
Ja, die Erfahrung habe ich ja selber auch schon gemacht.
Nein!
Und ich muss sagen, am Anfang hat es mich ziemlich genervt, weil ja dann so alle Seminarteilnehmer mehr oder weniger neunmal klug einen immer darauf hingewiesen haben oder mich immer wieder darauf hingewiesen haben. Da hast du gerade nicht gesagt.
Ja, aber das ist ja genau dieser Feedback. Die Frage ist, will ich bei mir selbst bleiben oder möchte ich in einem kontrollierten Environment, in einer kontrollierten Umgebung mich zum Affen machen können, weil, also lernen tue ich immer aus meinen Fehlern. Und das ist das, was ich so begeistert finde, wenn mir alle Leute sagen, jetzt hast du das schon wieder gemacht und da und das und eigentlich kann ich mich gar nicht um so viel, ich meine, dieses nicht, ist ja nur ein klitzekleiner Fakt von hunderten von anderen Möglichkeiten und ja, und dann sind die Leute meistens genervt und sagen, will ich aber nicht.
Das ist so wie
habe ich von dir auch häufiger gehört, genau.
Stimmt, dass ich irgendwann mal drüber lachen konnte.
Ja, das ist im Übrigen eines der deutlichsten Signale der Veränderung. Der Anfänger, der Veränderungsanfänger, ärgert sich, weil das nicht klappt, was er will. Der Profi lacht darüber, lernt und geht weiter. In größeren oder kleineren Schritten.
Du hast ja am Anfang sehr oder einige Male das weg von erwähnt, das sich ja im Grunde genommen mit dem Wörtchen nicht zusammenfügt. Also die meisten Leute, die das Wort nicht benutzen.
Ja, das denken, ist diese unselige Strategie, ganz genau.
Ändert sich dann auch, wenn ich das Wörtchen nicht möglichst oft weglasse, mein Verhalten vom Weg-von-Typen zu einem Hinzu-Typen?
Ja, jetzt sind wir schon mitten in der wunderbaren Fachterminologie des NLP. Moving away and moving towards und all die ganzen Geschichten. Ich will ja im Grunde genommen eigentlich immer nur wissen, was passiert denn bei mir selber? Du schiebst mir das natürlich auf dem Tablett zu, weil ich festgestellt habe, dass ganz viele Menschen viel mehr wissen, was sie nicht wollen, statt das, was sie wollen. Das sind ja ganze, also ich meine, das sprengt jetzt wirklich den Rahmen unseres kleinen Interviews hier. Ich muss wirklich sagen, es sprengt auch den Rahmen manchen Workshops, weil das ist eine Lebensaufgabe. In der Tat ist es so, dass viele Menschen viel zu festgefahren sind, indem sie sich darauf konzentrieren, was sie nicht wollen, was natürlich wehtut. Also es reicht mir schon, weniger wehtun zu haben. Ich möchte noch gar nicht dran denken, wie es sein könnte, dass ich viel mehr Guttun haben könnte. Und diese 180-Grad-Wendung vom ich will nicht nach ich will als Lebenshaltung zu kapieren und in den Leuten zu induzieren, das ist auch ganz dramatisch im Practitioner der Fall. Eine Ausbildung im Modell von NLP, wenn ich jetzt einfach mal so das Thema, also das ist jetzt dann vielleicht nicht unbedingt ein Interview, aber das ist mir jetzt einfach auch egal, weil es passt so sehr schön hierher. Die Frage ist, was will ich mit einer Ausbildung im Modell von NLP erreichen? Das ist ja auch das Thema von einem, ich glaube, späteren Interview, wenn ich mir die Themen so mal kurz überflogen habe. Und hierher passt natürlich sehr gut, dass ich sage, mir strebt im Grunde genommen nichts anderes oder ich strebe nichts anderes an als eine komplette Neuorientierung der Persönlichkeit. Und zwar nicht manipuliert, forciert, sondern aus Überzeugung und aus eigenem Wollen. Die große Herausforderung dabei ist, dass das die meisten Leute gar nicht gelernt haben. Und aus diesem Grunde setze ich natürlich die Mittel und die Techniken des NLP ein, um NLP zu vermitteln und gleichzeitig zu üben, wie das geht mit einem neuen Leben. Denn ich meine Frage ist immer, wofür wollen die Leute das denn haben? Die Leute wollen mehr gut und weniger schlecht. Punkt aus, fertig.
Sie wissen meistens nur noch nicht, was für sie mehr gut bedeutet.
Ja, das wissen sie meistens schon, irgendetwas Vages, Tolles. Sie wissen nicht, wie es geht. Aber deswegen kann man ja heutzutage NLP-Seminare belegen, wo dann die Post schon abgeht.
Du hast jetzt im Laufe des Gespräches ein paar Mal Worte wie wollen, müssen und so weiter verstärkt betont und auch schon mal.
Ja, Analog Marking nennt man das in der Welt des NLP. Das ist aus dem Milton-Modell, Milton H. Erickson, der große Hypnotherapeut aus Amerika. Richard Bandler und John Grinder sind zu dem gefahren, um herauszufinden, was denn den so erfolgreich macht im Sinne seiner therapeutischen Erfolge. Und daraus ist also ein ganzes Sprachmodell der hypnotischen Sprachmuster entstanden, die einen sehr guten Platz haben im Modell von NLP. Und innerhalb dieses Modells finden sich die sogenannten oder Modaloperatoren der Notwendigkeit, also Wörter, die den Grad einer Verbindlichkeit markieren. Und das Analog Marking und die Modaloperatoren der Notwendigkeit geben im Grunde genommen, also in der, das kann ich nicht anders, in meiner Sprache, dem Unterbewusstsein einen Weg über den Grad der Verbindlichkeit des gesprochenen Satzes und des impliziten Befehls, der danach folgt, vor. Sehr schön. Die Augen von Sascha werden glasig. Er guckt mich an und ist ganz weit weg.
Meine Frage...
Sascha, wir sollten vielleicht das Interview auf einer ganz anderen Ebene führen. Wir sollten ein Hypno-Audio-Interview machen. Und dann beamen wir die Zuhörer in eine Tieftrance und dann kommt die Stimme aus dem Unterbewusstsein. Du musst in diese Ausbildung. Du musst in diese Ausbildung. Jetzt sind wir schon wieder beim Analog Marking. Das ist jetzt so eine manipulative Geschichte. Analog Marking, die Betonung des musst, du musst. Und dann in diese Ausbildung. Wäre ich natürlich dumm, wenn ich meinen lieben Zuhörern nicht alle Möglichkeiten geben würde, für sich selber freiwillig entscheiden zu können, wie wichtig es ist, sein Leben so in die Hand zu nehmen, dass so eine nebensächliche Investition wie eine Practitioner-Ausbildung mehr als notwendig. Und sind wir schon mitten im nächsten Muster. Und so könnte ich das natürlich einen Layer über den anderen machen. Aber das ist ja natürlich wirklich nicht die Sache, weil ich denke mir, über das, was man mittlerweile über dieses Wort NLP und über das Modell von NLP weiß, das ist ja mittlerweile so Mainstream für die Persönlichkeitsoptimierung geworden, dass ich da eigentlich gar keine Erklärungsnotwendigkeit mehr habe, sondern ich habe vielmehr die Erklärungsnotwendigkeit, wieso gerade ich? Weil es gibt ja 4.351.258 tolle NLP-Trainer in Deutschland und auf der ganzen Welt, die alle behaupten, die Weisheit mit Löffeln gefressen. So habe ich auch im Übrigen mit großen Löffeln tief in mich hinein. Und die Frage wäre, aber das können wir vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt beantworten, wieso ausgerechnet ich das besser können will als manch andere.
Ich wollte mit meiner Frage
eigentlich... Ach, jetzt sind wir schon wieder ganz vom Thema abgekommen.
Genau, eigentlich auf was ganz anderes hinaus, weil das Wort oder den Modaloperator wollen, höre ich bei sehr wenigen Menschen. Ich höre sehr viel häufiger Worte wie ich sollte oder ich muss oder ich müsste. Also
wir sind wieder bei diesen Sprachmusterpaaren, die neurophysiologisch tatsächlich einen wirklichen Impact, einen Einfluss auf die Gestaltung des Lebens haben. Ich hatte in der letzten Woche mich mit einer Dame unterhalten, die früher Schwierigkeiten mit ihrem Körpergewicht in Richtung zu wenig hatte. Da gibt es einen psychologischen Ausdruck dafür. Viele von Ihnen werden den kennen. Ich will ihn jetzt vielleicht nicht nennen, aber auf der anderen Seite, ja, sagt sie, ich will ja eigentlich mehr essen und regelmäßiger essen. Und dann denke ich mir, ja gut, da höre ich schon, da ist der Modaloperator das zentrale operative Wort im Satz und dieses ich will. Und ich habe ja im Grunde genommen nichts weiter gesagt. Und komischerweise, gerade vorhin habe ich eine E-Mail gekriegt und deswegen sage ich das jetzt, wo sie sich in diesem 2-Stunden-Gespräch diese 2 Sätze, die ich hier gesagt habe, mit den Modaloperatoren herausgesucht hat. Und das war ihr das Wichtigste. Ich habe ihr nämlich wirklich nichts anderes gesagt als, hast du schon mal überprüft, wie unterschiedlich sich das anfühlt, ich will und ich werde zu sagen. Da ist so ein, wenn du dich erinnerst, es gibt ja jetzt dieses neue, wie heißt das, Muster der Veränderung oder du hast doch, wie heißt diese neue Serie, wo Shift, also die
Strategien der Veränderung.
Strategien der Veränderung, ganz genau. Manchmal verlässt mich mein Gedächtnis. Und da ist es ja auch der Augenblick der Entscheidung. Shift, der Augenblick der Entscheidung. Da geht es einen gesamten Tag lang nur um genau diesen Punkt. Und hier in diesem, im Unterschied zwischen diesen beiden Worten, zwischen ich will und ich werde, liegt genau der Augenblick der Entscheidung. Liegt genau der Unterschied im Glaubenssatz. Ich will heißt immer noch, ja, ich will zwar, aber ich werde heißt, was immer auch kommt, ich werde. Das ist zum Beispiel bei der Strategie des Rauchenaufhörens. Bei ganz vielen Strategien, was die Motivation betrifft, ist dieses Begriffspaar in unterschiedlichen Besetzungen der Modaloperatoren und vor allen Dingen der kinästhetischen, der gefühlsmäßigen Repräsentation im Körper wahnsinnig wichtig. War wieder nicht die Frage, die du mir gestellt hast, oder? Oder hast du mir überhaupt eine Frage gestellt?
Ich bin noch gar nicht dazu gekommen.
Na gut, habe ich sie wenigstens schon beantwortet, auch noch nicht.
Doch, das schon. Also, ja, was ich jetzt in den letzten Minuten festgestellt habe, ist, dass allein zwei Wörter zu verändern, also einmal das nicht
ja, das
möglichst selten
so.
Zu verwenden und das ich sollte, ich will, ich möchte oder ich muss in ich werde umzuwandeln, schon sehr viel in meinem Leben verändern kann.
Sascha, ich habe das schon oft erzählt, oder andersrum. Viele Menschen haben in ihrem Kopf Konzepte, dass Veränderung wahnsinnig kompliziert sein kann. Ein Weltmeister im Eiskunstlauf fängt nicht mit dem doppelt gesprungenen oder dreifach gesprungenen Rittberger an. Und der Beginn der Sprachmuster und der neurophysiologischen Gehirnmuster, die darauf folgen, der Veränderung, ist meistens unglaublich einfach. Um es mit Karl Valentin, der dieser Tage seinen 125. Geburtstag oder Todestag oder sonst irgendetwas feiert, so einfach und man kann sich trotzdem nicht merken. Und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist also das, was mir immer wieder und immer wieder und immer wieder auffällt. Diese einfachen Dinge verändern dramatisch. Ich bin darauf gekommen, ich habe das in vielen Workshops schon erzählt, es gibt ein Buch, How Handwriting Can Change Your Life. Das gibt es nur in Englisch, soweit ich weiß. Und eine Amerikanerin ist darauf gestoßen, dass zwar auf der einen Seite das Schriftbild Auskunft über die Persönlichkeit gibt, mehr oder weniger, die Wissenschaft heißt Graphologie, sondern dass auch eine Veränderung, eine bewusst herbeigeführte Veränderung des Schriftbildes den Charakter verändert. Mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, weil das für mich bedeutet, dieses Ursache-Wirkungsprinzip ist umkehrbar. Das heißt, ich muss nicht tatenlos zusehen, wie eine Charaktereigenschaft, wie etwas in meinem Leben unveränderbar vor mir steht und mich hindert, sondern ich kann auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen auch von den Ergebnissen, also praktisch vom Ende her rückwärts laufend anfangen, bestimmte Dinge zu verändern. Und genau diese Begriffspaare sind im Grunde genommen dieses Ich werde ist aus einer Modeling-Sequenz für, wie heißt man die so schön, High-Performance-Führungskräfte, also für, es gab mal eine Geschichte von der Leslie Cameron Bandler und von dem Michael Lebeau im Zusammenhang mit ihrem Modeling-Projekt, wo die Top-Manager interviewt haben und Sprachmuster herausgefunden haben, die diese Top-Manager, diese äußerst effektiv arbeitenden Menschen, proaktiv nennt man sowas, reaktiv gegen proaktiv, Opfer, Täter, in Anführungszeichen, die diese High-Performance-Manager verwenden. Und in einem anderen Projekt hat man extrem gute Erfahrungen gemacht, einen bestimmten Satz an Worten und bestimmten klitzekleinen, das sind im Grunde genommen 8 oder 9 verschiedene Dinge, die man da berücksichtigen kann. Und das ändert das Persönlichkeitsprofil konsistent angewendet, schon dramatisch in Richtung proaktiv. Mit anderen Worten, ich muss nicht irgendetwas tun, damit ich aus einem Opfer zu einem aktiven, vorwärtsstrebenden Menschen werde. Ich kann auch hintenrum anfangen, ich kann so tun, als wäre ich das schon, einfach nur die Sprachmuster beginnen anzuwenden und zu schauen, wie ringsherum einfach aus Dingen, die mir vollkommen unerklärlich sind, neurophysiologisch, sich Dinge verändern und sich neue Strategien ihren Weg bahnen, einfach nur, weil ich konsistent darauf achte, die Sprache anders zu gestalten. Das ist zwar für viele Leute ein revolutionäres Konzept, aber es ist das Allereinfachste. Das Einzige ist, und jetzt bin ich wieder bei Karl Valentin, man muss es sich tatsächlich merken. Also es muss auf die eine oder andere Art und Weise subbewusst in einer Art und Weise so installiert sein, dass die Leute gar nicht anders können, als das zu tun. Die Veränderung folgt auf den Fuß, sehr zum Erstaunen der armen Leute, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht und sagen, plötzlich verändert sich alles und ich weiß gar nicht, ich mache doch gar nichts. Dafür bin ich ja bekannt. Hat das jetzt deine Frage beantwortet oder wolltest du das wieder gar nicht fragen? Ich bin im Moment, das sind so Assoziativgeschichten, die mir da einfallen und die ich für sehr wichtig halte. Und das sind auch teilweise Aspekte, die ich so noch nicht, also ich mache das in meinen Workshops, aber ich spreche üblicherweise nicht drüber. Ich will darüber nicht diskutieren, weil dann sagen die meisten Leute, das ist ja Manipulation. Ja, Zeit ist es geworden, dass die Leute beginnen, sich zu manipulieren in der Richtung. Nicht ich, selber.
Das stimmt. Meine Frage wurde schon beantwortet. Ich bin ein fauler Mensch im Grunde genommen. Das Modell von NLP bietet eine ganze Menge an großen Strategien, die man machen kann, die man auswendig lernen kann.
Ja, stopp. Schon wieder das Gleiche. Schau, Sascha, jetzt darf ich dich mal einen kleinen Augenblick kritisieren, weil es sich so schön anbietet. Die Mann. Worüber sprichst du? Präzision. Ich meine, wir haben das ausgemacht und das gefällt mir auch ganz gut, aber jetzt kann ich es auch den Zuhörern klar machen. Wer ist dieser Mann? Die Erfahrung, die man gemeinhin Leben nennt, zumindest ich, ist etwas, das findet in meinem Körper für mich statt. Das Interessante ist, dass so viele Menschen diese Erfahrung abstrahieren und von etwas Dissoziierten, weit Entfernten sprechen, indem sie dieses Wort Mann verwenden, obwohl doch das Leben in mir stattfindet. Ich habe es gerade indirekt redundant gesagt. Mit anderen Worten, und jetzt sind wir wieder bei diesem Sprachmuster Reaktiv-Proaktiv-Geschichte. Wenn ich von Erfahrungen spreche, die ich gemacht habe, aus meinem Leben, von mir selber spreche, dann muss ich gar nicht von Mann sprechen, dann genügt es schon, wenn ich von mir selber spreche. Das macht natürlich was. Da bin ich natürlich plötzlich für meine Aktionen in einem viel größeren Maße verantwortlich. Ich kann auch nicht abstrahieren. Ich kann das nicht nebulös in die große, weite Welt stellen und von Mann sprechen, wenn ich mir überlegen muss, ja, gilt das auch für mich oder etwa nicht?
Vor allen Dingen muss ich Verantwortung übernehmen für das, was ich sage.
Ja, aber selbstverständlich. Aber das ist leider die Geschichte. Es genügt nicht, die Verantwortung dafür zu übernehmen, mich zu entscheiden, zu Chris Mulze ins Seminar zu kommen, sondern dann geht's erst los. Letztendlich muss ich ja sagen, müsste ich die Leute eigentlich warnen, weil man sollte sich sehr sorgfältig überlegen, ob man zu so einer Ausbildung kommt und vor allen Dingen sollte man mit deutlichen Erwartungshaltungen kommen. Ich dachte mir, man sollte sein Leben erst einmal Revue passieren lassen und sagen, ja, was will ich denn, was sich verändert? Je länger der Katalog der Wünsche ist, die ich präsentiert bekomme, desto lieber ist mir das zum Beispiel. Bin ich schuld? Ja, dann bin ich schuld.
Worauf ich hinaus wollte, war, dass für jemanden wie mich, der faul ist, meistens.
Oh, jetzt bist du nämlich faul. Das ist alles gut.
Gerade solche Kleinigkeiten, wie eben das Nicht, wie die Modaloperatoren, sehr reizvoll sind, weil da muss ich nicht viel tun und bekomme trotzdem eine große Wirkung.
Naja, Sascha, ja. Also das ist wieder das ist wie in der Persönlichkeitsveränderung, wie im NLP, wie im Leben per se. 20% der Dinge machen 80% der Wirkung. Und solche kleinen Sachen sind im Grunde genommen die stillschweigende Voraussetzung für ein konsistent und sauber angewendetes Modell von NLP. Und wenn ich eine etwas komplexere Intervention, darf ich jetzt vielleicht mal so sagen, wie die Fast Phobia Cure oder irgendwelche anderen Dinge machen will, dann ist die stillschweigende Voraussetzung, dass ich mit solchen Sachen klar bin.
Kann ich unterschreiben.
Ja, und da zicken die Leute eigentlich meistens, weil ich mir denke, die wollen das lernen und da lernen und dann geht's um darum und dann, wir wollen hypnotisch installieren und da und ching, bumm und was weiß ich sonst alles. Ich sage, man lern erst mal sprechen, lern erst mal denken, lern erst mal klar. Metamodell der Sprache zum Beispiel. Angewendet auf das Gehirn hat das verblüffende Erfolge.
Was genau ist das Metamodell?
Ja, jetzt sind wir wieder beim Modell von NLP. Das ist ein Teil des Modells von NLP, was zu tun hat mit dem Unterschied zwischen der sogenannten oder Tiefenstruktur und der Oberflächenstruktur, also zwischen dem Tiefenstruktur, was mir mein Subbewusstsein an Informationen zur Verfügung stellt, was kommunizierbar ist, und dem Oberflächenstruktur, was dann nach einem bestimmten Prozess tatsächlich aus meinem Mund herauskommt. Und das Metamodell der Sprache erlaubt mir bestimmte Fragen, Interventionen und Techniken, um bei Gelegenheit entweder Information, die zu viel wäre, weniger zu machen, oder noch viel wichtiger, Informationen, die ich so einfach nicht kriege und auf der Basis, auf der ich keine Entscheidungen treffen kann, so nachzufragen oder so mehr Informationen zu kriegen. Das klingt jetzt alles ein bisschen vage, dass ich eben damit arbeiten kann. Also es ist im Grunde genommen ein Satz an Fragen, der verloren gegangene Informationen, auf welche Art und Weise auch immer, wieder sichtbar macht. Hocheffektiv. Im Grunde genommen reicht das Metamodell schon für jede Art von Coaching, Betriebsberatungs-, Partner-, Interaktions- und was weiß, therapeutische und was weiß ich sonst alles. Das ist schon ein, so einfach es sein kann. Wir sind wieder bei den einfachen Dingen. Ich gucke mir manchmal so NLP-Bücher an und was dann da alles an komplexen Strategien drin steht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so komplexe Strategien nie gelernt und ich lehre die auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dieser Intellektualisierung geht. Ich denke mir, ein klarer Kopf und die richtige Basisausbildung muss reichen, damit die Leute für sich selber kreativ sein können. Ich will keine komplizierten Strategien haben. Ich möchte, dass die Leute lernen, jetzt sind wir wieder bei so einem Begriff, Sensory Acuity, ihre Sinne zu gebrauchen und kombinatorisch die Ohren aufzusperren und zu hören. Wir sind ja schließlich beim Neurolinguistic Programming, was die Leute denn da tatsächlich von sich geben. Und wenn dieser Schritt erstmal geschafft ist, wenn die Leute buchstäblich zuhören, was das Gegenüber sagt und buchstäblich darauf reagieren, dann geht die Post ab ohne Ende. Dann sind wir schon mitten in der Veränderung.
Vor allem erstmal sich selbst zuhören, was sie selbst sagen.
Ja, das war für mich frappierend. In dem Moment, wo ich mitgekriegt habe, was ich alles nicht sage, aber sagen wollte. Oh Gott, das hat, ich glaube, 3-4 Jahre gedauert. Und entsprechend das Feuer von dem Mr. Richard Bandler, der mich diesbezüglich wirklich nicht in Ruhe gelassen hat. Was schon impliziert, damals hätte ich gerne oder wäre ich gerne in Ruhe gelassen worden. Was will der denn schon wieder? Aber jetzt habe ich die Rolle auch übernommen und ich weiß, wie das ist, wenn man sagt, nee, du wirst dich verändern. Tja, schön ist das. Die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Wir könnten noch so viel über die Sprachmuster und über Persönlichkeit bilden, das Leben gestalten sprechen. Ich habe den Zettel jetzt vor mir liegen, weil das ist so schön. Aber im Grunde genommen haben wir sehr über Persönlichkeit bilden gesprochen und über einfachste Möglichkeiten. Überlegt euch, das ist 50 Minuten, 45 Minuten sprechen wir jetzt. Überlegt euch mal, das ist vielleicht ein Zehntel eines Tages mal 10, also ein Hundertstel von dem, was es an dicht gepackten Möglichkeiten, ausgenutzten Möglichkeiten praktisch schon ergibt. Und mir kommt es eigentlich immer so vor, und es ist immer noch mehr so, dass der Practitioner eine Art ZIP-File ist, wenn für die Leute, die also den Computer kennen. Das ist etwas, was man also in sein Gehirn kriegt und dann drückt man hinterher auf einen Knopf oder bekommt auf einen Knopf gedrückt und dann geht eine Zeit lang die Post ab und dann kommt da eine Datei raus und da eine Veränderung und da. Wenn jemand zu mir sagt, ja, ich weiß gar nicht so, ich bin nicht so konsistent in diesem Prozess der Veränderung. Ja, dann müssen wir halt den Tag Motivationsstrategien nehmen, um die Konsistenz der Strategien zu verändern, der Veränderung ein bisschen motivatorisch zu beleuchten. Und solche Geschichten. Schade, die Zeit vergeht wirklich wahnsinnig, Sascha. Aber zum Abschluss, was können wir denn dem lieben Zuhörer noch mitgeben, was er nicht vergessen soll?
Ich denke, wir haben ihm...
Vergessen. Vergessen, vergessen.
Nicht vergessen.
Nein, vergessen. Ich weiß, was der Zuhörer vergessen soll. Er soll nicht vergessen zu vergessen, dass alles Schlechte in der Vergangenheit liegt und das Gute an der Vergangenheit ist, dass sie vorbei ist. und einmal bewusst tief durchzuatmen und für sich selbst zu realisieren, das eigentliche Leben liegt vor mir. Das tatsächlich zu realisieren, das kann alleine schon das Leben verändern.